Juden weltweit feiern im Moment das Laubhüttenfest für eine Woche. Wie wird das Laubhüttenfest in Ihrer Heimat gefeiert, nämlich die Rue Edel, über die sie ja ein Buch geschrieben hat, Chronik meiner Straße, darin auch etliche Anekdoten darüber, was beim Laubhüttenfest alles schief geht. Aber jetzt schildern Sie uns das mal. Was passiert da?
Wir haben so eine Laubhütte bestellt per Internet, wie man es heute macht. Die ist eigentlich wie so ein Zelt, während so die klassische Laubhütte ist ja meistens aus Holz und dann muss sie halt oben offen sein. Und die haben wir uns bestellt und wir haben uns gerade gefragt, wie lange machen wir es jetzt schon? Und dann haben wir gesehen, wir haben es die erste Laubhütte 2009. Also sind jetzt immerhin schon ist praktisch schon das siebte Mal. Also dann sind die ersten zwei richtigen Feiertage. Und da haben wir vorher alles gekocht und dann ziehen wir eben mit Tellern und Schüsseln da runter und essen dort. Und also die ist ja sehr klein, dann sind wir entweder nur wir beide oder wir laden noch, also wir können noch zwei Leute, also noch befreundetes Paar vielleicht einladen, dann sitzen wir da zu viert und jetzt ist ja auch gerade schönes Wetter. Also das ist sehr angenehm, das ist wirklich richtig schön und es hat auch zwei Fenster und da müssen wir halt ein bisschen leise sein, damit, weil das in dem Hof auch schallt. Und dann haben wir halt so einen Zettel dran gemacht, wo dann steht, liebe Nachbarn, also diese kleine Konstruktion dient dazu, also für das jüdische Laubhüttenfest, das am 6. Oktober endet und wenn Sie Fragen haben, dann klingeln Sie also bei Honigmann und die Leute sind neugierig, wohlwollend neugierig oder nehmen das nicht weiter zur Kenntnis. Und wir sind ja auch sehr diskret. Also wir singen da nicht bis nachts um drei irgendwelche lauten Lieder oder feiern oder was. Ne? Wir versuchen das diskret.
Gibt es eine andere Religion, eine andere Kultur, die mit dem Laubhüttenfest so etwas feiert wie eine kollektive Erinnerung an Heimatlosigkeit?
Das weiß ich nicht. Naja, was schon mal interessant ist, ist, dass ja das Laubhüttenfest sozusagen keine Entsprechung im Christentum hat. Erstmal ist es sozusagen eine Erinnerung daran, dass sozusagen nach dem Auszug aus Ägypten, also sozusagen dem Aufbruch in die Freiheit, nicht wahr? Denn erstmal Jahre des Umherirrens und Umherstehens in der Wüste, Umhersitzens in der Wüste, eben in solchen nicht sehr stabilen, zugigen Hütten. Ja, Heimatlosigkeit, weiß ich nicht, weil die Heimat war dann halt da in der Wüste. Es war ja irgendwie so ein Moment, wo sich irgendwie das Volk Israel sich irgendwie auch gebildet hat, so in so einem Nichts praktisch. Ne?
Aber es ist, wie gesagt, in anderen Kulturen so nicht üblich. Mhm. Und ich denke auch, das vorherrschende Gefühl von Menschen, die irgendwo schon mal etwas länger wohnen, ist, ich bin eigentlich sesshaft. Ich bin kein Nomade. Also das gibt es ja auch in der Intellektualität. Nietzsche, gut, das ist ein Nicht-Sesshafter gewesen, aber ja. Heidegger war dann wieder ein Sesshafter. Ja. Also das vorherrschende Gefühl ist schon die Sesshaftigkeit. Warum sagen
ja,
Sie...
Ja, Sesshaftigkeit auf so einem Stück Erde, ne?
Ja, ja, klar. Das verbinden also wir ja
Juden
sofort
sind,
damit.
Ja, ja, klar. Ja. Juden sind, glaube ich, eher so eben im Text sesshaft.
Ja. Aber Sie machen ja jetzt in dem Buch Chronik meiner Straße, was ja überregional in allen Feuilletons besprochen wurde, weil es ist auch eine, und ich betone, kleine Sensation, Betonung auf klein, denn Sie beschreiben in diesem Buch ja das Leben, wie Sie es seit 31 Jahren in dieser nun wirklich hässlichen Straße erleben. Sie haben erlebt, wie da Juden waren, es war Ihr kleines Jerusalem, sagen Sie mal an einer Stelle. Dann erleben Sie aber immer mehr und mehr, wie Araber hinzuziehen und jetzt ein Völkermiteinander entsteht. Es entsteht sowas wie Nachbarschaft. Was wollen Sie mit dem Buch? Ich habe mir gedacht, eigentlich ist Ihre Botschaft, gründet sowas wie Nachbarschaft und haltet zu euren Städten, so hässlich sie auch sein mögen, von Duisburg bis Straßburg.
Das klingt schön, ja. Naja, ich schreibe ja keine Bücher, um eine Botschaft zu verbreiten. Also, ich bin einfach eine Beobachterin dieser Straße und tatsächlich ist es eben so ein nachbarschaftliches Zusammenleben, was sozusagen irgendwas zwischen Gleichgültigkeit, Toleranz, aber also Toleranz ist ja im Grunde genommen eine Form von Gleichgültigkeit. Also es ist eben also eine missverstandene Toleranz, wenn man denkt, ja, man muss den anderen verstehen. Ja, man kann auch miteinander, nebeneinander, halbwegs friedlich leben, ohne jetzt wirklich alles genau zu verstehen. Zum Beispiel mit der Laubhütte, dann kam jetzt wieder eben Nachbarn sagen, ach, erklären Sie uns das nochmal. Sie haben es uns zwar schon mal erklärt, was es damit auf sich hat, erklären Sie es uns nochmal. Die müssen das auch nicht verstehen, aber sie können es eben tolerieren, finden es auch ganz
Ist ja auch im Miteinander ganz so.
Genau.
Ich habe 2 Tage versucht, sie zu erreichen, bis ich dann kapiert habe, Moment, es ist ein Laubhüttenfest. Irgendwie weiß ich es, aber man hat es nicht alltäglich und man muss es auch nicht tun.
Muss man auch nicht.
In Ihrem Buch schildern Sie einige Erlebnisse, die doch klug zeigen, wie wir, wenn wir weise sind, mit unterschiedlichen Kulturen aneinander vorbeikommen. Ich würde Sie bitten, mal das nochmal zu erzählen mit den Burka-Trägerinnen. Finde ich sehr anschaulich. Das sind Burka-Trägerinnen. Nach dem Kopftuchverbot vermummen die sich immer mehr und mehr in Schwarz und die kommen als Phalanx ihnen auf dem Bürgersteig entgegen und sie bringen es fertig, vom Bürgersteig runterzugehen, was ein muslimischer Mann nicht muss.
Ja, wenn er entsprechend in ihrem Sinne Würde ausstrahlt, weil wie gesagt, wenn es bloß so ein armer, arbeitsloser Marokkaner ist, dann weichen sie auch nicht aus. Also die haben schon irgendwie ihr Wertesystem offensichtlich. Ja, dann muss man sich notfalls auch aus dem Weg gehen. Das ist so eine Phalanx, die ich da beschrieben habe, was mich halt beeindruckt, weil die manchmal, ich weiß auch nicht, wer die sind, ob das alles Schwestern oder Nichten oder was oder Tanten und Nichten sind. Aber sozusagen auffällig ist halt, dass der französische Staat im Sinne der Laizität so frontal das anzugehen, diese äußeren Zeichen wie eben Kopftuch und dass es nur das Gegenteil bewirkt. Man hat oft das Gefühl, so junge Mädchen, die nicht besonders fromm sind, aber mit Kopftuch rumlaufen, schon um alle zu ärgern oder um zu zeigen, nein, das machen wir gerade nicht, kann man deutlich sehen, wie der Druck Gegendruck erzeugt. Und das, ich glaube, dass es viel klüger und weiser wäre, die mit ihrem Kopftuch, naja, stört ja nicht eigentlich, ne?
Aber Sie gehen dann vom Bürgersteig runter, gehen auf die Straße, wenn die Frauen Ihnen entgegenkommen. Wie gesagt, der reich gekleidete Muslim muss das nicht, da öffnet sich die Phalanx.
Genau.
Man könnte ja aber auch Wut kriegen, man könnte ja auch sagen, passt euch doch hier an, hier geht es eben anders zu. Das würden ja viele in Deutschland, von Pegida bis Ultrarechts, würden sagen, jetzt sind die hier, jetzt sollen die sich mal alle anpassen.
Ja, ich glaube, man muss irgendwas dazwischen finden. Verstehen Sie, in so einer alltäglichen Situation ist so ein Arrangement einfach pragmatisch, das ist eine pragmatische Lösung. Aber ist sicher richtig, wenn jetzt ganze Generationen plötzlich eine Ideologie haben, die auf ihre Weise sehr dogmatisch ist, sagen wir es mal so, ganz neutral, kann ich mir vorstellen, dass es dann Schwierigkeiten gibt, die man nicht mehr nur einfach in so einem alltäglichen Arrangement lösen kann.
Sie haben ja Ihre Familiengeschichte zurückverfolgt bis ins frühe 19. Jahrhundert, haben Urgroßväter, Großväter gefunden, die alle aus einem intellektuellen Haushalt kamen, die Schriftsteller waren, die mit Auerbach, einem großen Aufklärer, jüdischen Aufklärer, befreundet waren. Das war die Zeit der Assimilation. Ist der Weg der Assimilation aus Ihrer Sicht gescheitert für die Juden?
Dieser Urgroßvater, der hat im Grunde genommen nicht die Assimilation gesucht, die haben ja so eine Reform gesucht. Die fanden, es wäre alles irgendwie zu altertümlich und man muss sich mehr anpassen an die sogenannte Moderne, also was damals gerade modern war. Und dann haben die halt diese Reformbewegung. Das ist ja nochmal was anderes. In Deutschland ist es gescheitert in dem Sinne, dass sie eben dann zum Schluss war sowieso alles zu Ende, ob die nun Reformjuden waren oder Orthodoxe oder total assimiliert. Aber man muss ja sagen, in den USA ist diese Reformspielart, mir sagt die nichts, weil dann kann ich gleich Christ werden, weil es sozusagen für mich eine sehr christliche Lesart des Judentums ist. Aber darüber kann man lang schreiben. Aber die existiert dort und die ist ja sogar vielleicht mehrheitlich. Insofern kann man nicht unbedingt sagen, dass sie gescheitert ist. In Deutschland sind alle Spielarten des Judentums einfach deswegen gescheitert, weil nachher der Rassenantisemitismus die Oberhand gewonnen hat und keiner mehr gefragt hat, welche Art. Sind ja auch getaufte Juden, Edith Stein und so, sind ja auch deportiert und umgebracht worden.
Also ich weiß, dass ich Sie eigentlich nicht ansprechen sollte auf deutsch-jüdische Vergangenheit und Vergangenheitsbewältigung. Sie halten nicht viel davon, dass der Rückblick sozusagen eine Katharsis gleichzeitig bedeutet. Also dieser Versuch, glaube ich, der klingt in Ihren Büchern raus, den halten Sie nicht für fruchtbringend. Auch Ihr eigenes Schreiben sehen Sie nicht so als kathartisches Schreiben an. Klarstellen, differenzieren, ja, aber so ein automatisches kathartisches Schreiben, wie uns das Freud mit dem Rückblick vielleicht versprochen hat, das findet so nicht statt. Dennoch schreiben Sie...
Das ist auch was anderes, sozusagen auf der Couch liegen und, wie heißt es, wiederholen, durcharbeiten, es bleibt ja eine intime Innenschau und da glaube ich durchaus dran, dass es was Befreiendes oder was Konsolidierendes hat beim Schreiben. Da glaube ich nicht wirklich an das Kathartische, aber es ist ja nicht zufällig, dass alles, was ich schreibe, jetzt schreibe ich ja auch schon eine ganze Weile und habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben und irgendwie kreisen sie immer um dieselbe Sache. Ich kann ja nicht so tun, als ob das ein reiner Zufall wäre.
Die Sache ist eigentlich Ihre Biografie,
es ist
Ihre
meine
Identität,
Geschichte,
Ihre Familie.
Meine Familiengeschichte, die eben irgendwie eingeschrieben ist in die deutsch-jüdische Geschichte. Und da kann ich ja jetzt auch nicht so tun, als ob das reiner Zufall ist. Das ist mein Thema und das beschäftigt mich und ich denke darüber nach und bin damit auch nicht fertig, was das bedeutet und warum das so ist und warum das so wichtig in meinem Leben ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau, warum das so wichtig ist eigentlich. Verstehen Sie, ich bin nicht nur sehr assimiliert, sondern völlig assimiliert aufgewachsen in einer Familie, die jüdisch war, die aus dem Exil zurückgekehrt ist. Und das einzige Jüdische, was es überhaupt gab, war die Tatsache, dass man sich als Jude deklariert hat. Und das war's dann.
Aber nicht mal das hat ja stattgefunden. Da müssen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Familiengeschichte aufklären. Vater und Mutter kamen aus England wieder, aus London, haben dann beschlossen, Kommunisten zu werden und der DDR beim Aufbau zu helfen. Und Ihre Eltern haben aber von dem Judentum gar nichts wissen wollen. Und Sie haben als renitenten Akt dann in der DDR eine kleine Gruppe gebildet mit anderen Jugendlichen. Und haben dann erstmal Talmud und Tora gelesen.
Na, Talmud nicht, aber Tora. Naja, renitent würde ich das nicht nennen. Das war jetzt ganz lieb
dann?
Und nett und brav.
Neugier auf die Vergangenheit?
Mehr als Neugier, so ein Hingezogensein. Aber das hat offensichtlich gereicht dazu, dass ich dann irgendwann mich dafür interessiert habe, was da noch wäre, weil ich das irgendwie als zu leer empfunden habe. Also warum es mich getroffen hat.
Und nicht mehr losließ. Sie schreiben ja, Sie sind ja eigentlich Malerin gewesen und erst mit der Geburt Ihres ersten Sohnes, 84 dann, als Sie dann aus der DDR ausgereist sind, haben Sie zu schreiben begonnen. Sie schreiben an einer Stelle, dass Ihre Mutter sich wandelt. Wenn sie Ungarisch spricht, ist sie anders. Wenn sie Deutsch spricht, ist sie anders. Und wenn sie Englisch spricht, ist sie auch wieder anders. Wie bekommen wir unsere Identitäten hin? Das ist ja auch diese Suche. Das sind ja nicht nur die Orte, die sie aufsehen. Das sind ja Identitäten. Und wir erleben ja jetzt, dass Millionen Menschen zu uns nach Deutschland kommen, die entwurzelt sind, die eine neue Identität aufbauen müssen. Ja. Und ich denke, dass da Ihr Werk, Ihre Bücher nochmal ganz wichtig und lehrreich für uns sind, für uns Sesshafte sind. Denn da kann man sich versuchen, hineinzuversetzen in jemanden, der umzieht, der neue Heimaten sucht, der Fluchten begeht und sich aber immer Identitäten doch wieder schaffen muss.
Naja, dazu muss man sagen, dass es sozusagen ein bisschen ein Sonderfall ist, weil Juden immer eine Minderheit sind. Also sozusagen irgendwie gehört es zu ihrem Bewusstsein dazu, dass sie im Exil sind, dass sie als Minderheit unter einer Mehrheitsgesellschaft leben und über sehr, sehr lange Zeit Strategien entwickelt haben, damit sich irgendwie zu arrangieren bis zur nächsten Katastrophe oder bis zur nächsten Ausweisung. Aber zwischen den Ausweisungen und sonstigen Katastrophen lagen immer Jahrzehnte verhältnismäßig friedlichen Nebeneinanderlebens vielleicht. Die Völker, die jetzt da unterwegs sind, die haben ja nicht dieses, also das muss ich für sie anders darstellen. Aber ich meine, andererseits in Amerika, das ist ja eine Einwanderergesellschaft, hat sich das ja irgendwie auch arrangiert. Ne? Das ist natürlich ein ganz anderes Modell, was wir hier in Deutschland oder in Europa gar nicht haben. Dieses In-Communities-Leben, wogegen die Franzosen besonders allergisch sind. In Deutschland sieht man das, glaube ich, auch nicht so gern, ne? Dass sich so Einwanderergruppen so untereinander irgendwie auch organisieren.
Ihre Aussiedlungen, Ihre Ausreisen waren ja freiwillig. Sie haben Neues gesucht.
Ja,
Neues
eben,
gesucht.
Natürlich, wir waren ja nicht auf der Flucht.
Das ist schon mal ein Unterschied. Sie fragen ja auch an einer Stelle mal in Ihrem Buch, was ist der Unterschied zwischen Exil, Entwurzelung und Heimatlosigkeit?
Klar.
Darüber müsste man nachdenken, was sind die Fluchtgründe? Ja. Aber eins bleibt, das ist in Ihren Büchern, in Ihren vielen Büchern gleich, sobald Sie weg waren, gibt es sowas wie eine Sehnsucht zurück.
Also nach der DDR habe ich bestimmt keine Sehnsucht, aber ja, ich bin sozusagen mit der Identität, es bleibt immer irgendwie schwierig, aber ich glaube, damit muss man sich dann irgendwie abfinden, dass man eben irgendwie doch auch aus verschiedenen Fragmenten besteht. Und der eine ist jüdisch und der andere ist deutsch. Ich bin ja sehr in der Sprache. Wenn wir schon über Heimat oder Identität, dann ist es natürlich die deutsche Sprache, weil ich kann nur diese Sprache wirklich sprechen und schreiben sowieso. Ich kann jetzt ganz gut Französisch, kann auch fließend Französisch, wenn Sie so wollen, aber ich könnte nie einen Satz schreiben oder ich könnte nie was wirklich entwerfen auf Französisch. So ist es eben vielleicht auch mit Heimat. Das ist was Heimatliches und es ist auch ein Gefängnis. Es ist auch mein Gefängnis, wenn Sie so wollen, die deutsche Sprache. Aber wir sind ja hier frei und nicht mehr irgendwie eingemauert hinter was auch immer. Aber ja, und andererseits habe ich natürlich auch einen großen Reichtum gewonnen, indem ich da jetzt im Judentum wirklich viel weiter gekommen bin. Also lese, lerne. Also da öffnen sich verschiedene Türen in verschiedene Räume, nennen wir es mal so. Ne? Und in diesen Räumen kann ich sozusagen umhergehen, aber ich kann nie in mehreren Räumen gleichzeitig sein. Ne? Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
Bleiben wir nochmal bei der DDR. Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, dort Karriere zu machen, so gut das in der DDR ging. Mhm. Sie waren am Deutschen Theater in Berlin und hätten ja auch dort Karriere machen können als Dramaturgin.
Naja, eigentlich nicht. Also irgendwie war, nee, das ging nicht.
Wie ging es denn da damals zu?
Das ging schwierig zu. Also ich hatte schon, weil, wie gesagt, ich war ja da so ein bisschen in so einer, wir waren keine Dissidenten, aber es war so eine, so um Thomas Brasch und Biermann, also so eine Gruppe von Leuten, die schrieben, malten, diskutierten, also unangepasst waren, ohne wirklich richtig oppositionell oder sagen wir mal frontal irgendwie. Ja.
Gut, das hat ja Christa Wolf vorgelebt.
Ja, die war aber nochmal eine Generation älter und die war viel engagierter in die Sache der DDR. Die hat ja da irgendwie noch dran geglaubt und wollte da noch irgendwas dran verbessern und meinte, es würde noch irgendwas bringen, wenn man sich da eben selbst einbringt. Und das war für uns alles nur noch lächerlicher Quatsch. Und deswegen, also war das, glaube ich, so ein Leben sehr am Rande. Und der Rand spielte sich dann hauptsächlich in der Theaterkantine ab. Eigentlich, glaube ich, gab es da keine Chance mehr, sich, also sozusagen auf dem breiten Pfad einer Karriere und einer Berufsentwicklung. Also ich hatte schon, also schon während des Studiums gehörte ich immer zu denen, die so nicht so eine richtige Akte hatten, die so richtig konform war, und hatte schon sehr, sehr große Schwierigkeiten, überhaupt erstmal einen Job zu finden, also als Dramaturgin. Und dann hat sich da in Brandenburg, und das ging dann irgendwie ein bisschen über Heiner Müller, der, das muss man ihm wirklich nachsagen, der hat sich sehr um Leute gekümmert, also er immer versucht zu helfen und da mal angerufen und hier mal, ach guck mal, da ist die Honigmann und habt ihr nicht was irgendwie, könnt ihr die nicht irgendwo unterbringen? Und so war es dann auch, dass ich da eine Stelle kriegte. Ich habe erst in Brandenburg, dann bei Fritz Marquardt an der Volksbühne, aber das blieb dann so und immer nur auf Honorarbasis und für ein Jahr, ich hatte keine Chance da wirklich ein,
aber warum sind Sie dann?
Hätte ich auch nicht gewollt, ja. Übrigens, das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil das alles so, es hat uns alles so angewidert.
Nee, das kann man ja heute, und das konnte man auch damals schon nachvollziehen. Aber warum dann der Entschluss wegzugehen? Dann hatten Sie ja gar nichts.
Ich hatte ja schon angefangen, ich hatte ein paar Theaterstücke geschrieben, schon in der DDR. Die wurden dann auch in der Zeitschrift Theater der Zeit, die hatten immer, wie Theater heute, jeden Monat erschienen ist und hinten war immer ein Stück abgedruckt. Und da haben sie auch zweimal Stücke von mir abgedruckt. Also es waren immer so, na, Nischen, was dann später Nischen genannt wurde. So. Und ich hatte Hörspiele geschrieben, die wurden auch vom Südwestfunk, wie er damals noch hieß, gesendet. Also ich hatte schon ein bisschen mich sozusagen, ich will nicht sagen etabliert, aber irgendwie als Künstlerin war ich schon irgendwie präsent. Also ich wusste, dass ich da noch weiter schreiben werde und weiter Sachen machen werde. Naja, und dann nach der Biermann-Ausbildung, dann wurde das alles immer irgendwie, die Luft wurde einfach sehr, sehr, sehr stickig. Und dann begann auch dieser große Exodus. Einer nach dem anderen ging weg. Thomas Brasch ging weg und viele Freunde und Künstler und manche noch mit so einem Visum. also wenn sie ein bisschen prominenter waren, wo sie noch hin und her kommen können. Dann kam dieser jüdische Aspekt dazu, dass man, wenn man irgendwie jüdisch, ich hatte dann inzwischen meinen Mann kennengelernt und geheiratet und wir sind dann zusammen irgendwie so auf dem jüdischen Weg irgendwie vorangeschritten, wenn ich das so sagen kann. Und dafür war dann in der DDR wirklich, da war nichts los. Also das war dann sehr eng und da hatte man dann sehr schnell irgendwie die Tour gemacht. Und dann war das dann klar, dass man da nicht mehr groß eine Chance hat. Und auch das, was ich geschrieben habe, das wusste ich, ich wusste es selber und man hat es mir auch zu verstehen gegeben, damit hatte ich keine Chance, da groß rauszukommen. Mir ging es ja gar nicht darum, dass ich groß rauskommen will, sondern einfach nur, dass ich jetzt nicht nur immer für die Schublade schreibe oder so.
Und warum dann Straßburg? Das ist Ihr kleines Jerusalem, haben Sie mal geschrieben. Sie wollten unbedingt dort leben, wo jüdisches Leben war. Ja. Das ist eine Gemeinde, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, von 15.000 bis 20.000. Das habe ich auch in Ihren Büchern erst so bewusst erfahren. Die elsässischen Juden sind nie vertrieben worden.
Naja, das stimmt nicht ganz. Die sind im Mittelalter vertrieben worden, aber aus den Städten und dann sind sie halt auf dem Land und deswegen
das
sind die
deswegen
ist dieses Landjudentum sozusagen da sehr präsent. Naja, und dann natürlich bei den Nazis, aber als es dann deutsch besetzt war, das Elsass. Bei der Kapitulation von Frankreich ist ja das ganze Elsass, auch die Uni, die sind ja dann evakuiert worden, alle in den Süden, ne, in die unbesetzte Zone. Und die Juden sind dann halt nicht wiedergekommen. Von den normalen, wenn ich so sagen, der Franzosen oder Elsässern sind halt viele wiedergekommen. Die hatten dann das Pech, als sie wiedergekommen sind, waren sie dann plötzlich Deutsche und durften dann in der Wehrmacht in Russland kämpfen oder was. Also sie sind als Franzosen weg und als Deutsche wiedergekommen. Und von den Juden sind... Ich glaube, fast zwei Drittel sind wiedergekommen, wenn nicht noch mehr. Ne? Und wie gesagt, dann sind die Sfarden dazugekommen und dadurch ist es irgendwie eine sehr, sagen wir mal, dynamische Gemeinde. Aber wenn man so Gemeinde sagt, dann denkt man so an eine deutsche Gemeinde. Das ist die Gemeinde selber, die ist aktiv und die macht auch viele Sachen, die gut und wichtig und interessant sind, Sozialarbeit und was auch immer. Aber es gibt unheimlich viele informelle jüdische Lehrhäuser drumherum, die also wie Pilze aus dem Boden sprießen seit, also das hat irgendwie vor 30 Jahren mal angefangen und hört gar nicht auf. Und da gibt es immer wieder irgendwelche jüngeren Leute, die wieder irgendwas gründen. Also das ist jetzt nicht nur so was, so eine Gemeinde so irgendwie gut durchorganisiert, sondern das ist viel irgendwie so was Lebendiges.
Und Sie haben es 31 Jahre dort jetzt inzwischen ausgehalten, weil Sie, und das, den Eindruck habe ich, weil Sie sich selber immer auch eine Nachbarschaft gründen. Sie haben offene Ohren für das, was drumherum passiert. Ich möchte nochmal auf die Rue Edel zurückkommen. Dort ist die Frage natürlich, gerade nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und die jüdischen Gemeinden in Paris, ganz akut gewesen. Bleiben oder gehen?
Ja.
Was bedeutet Israel?
Naja, man muss sagen, dass also schon vor diesen hochdramatischen Geschichten mit Charlie Hebdo, weil da gab es ja schon vorher diese fürchterlichen Sachen mit diesem Mohammed Mera und mehrere so eine schrecklichen Anschläge. Die Stimmung ist deutlich schlechter seit einigen Jahren, als sie noch vor 10 Jahren oder als wir kamen oder noch vor 10, 20 Jahren. Das muss man leider sagen. Es erinnert mich sogar manchmal ein bisschen an die letzte Zeit in der DDR, wo man immer gehört hat, ach ja, ach der geht jetzt weg und so. Und ach, und die haben auch einen Ausreiseantrag, dass man jetzt immer wieder mal hört, ach so, und die gehen jetzt nach Israel und die gehen auch. Und die überlegen schon. Und also das ist, ja, gibt so ein, tatsächlich so ein, so ein Zug jetzt, der, also eine große, große Resignation. Große Enttäuschung, große Resignation, ob das noch sinnvoll ist, in Frankreich zu bleiben.
Ist es für Sie sinnvoll?
Na, also ich gehe bestimmt nicht noch mal woanders hin. Also es sei denn, ich werde mit dem Leben bedroht, weil ich keine Lust, weil es doch sehr anstrengend ist. Und für mich ist Israel auch ein fremdes Land. Also ich bleibe da. Wir sagen das auch immer, wir könnt ja alle weggehen, wir bleiben. Ich habe da auch keine Familie. Viele von denen haben ja da, also gerade von den Sfardischen, die haben da einen großen Teil ihrer Familie. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein signifikanter Prozentsatz ist, aber es ist sozusagen absolut gesehen, sind es eben sehr viel mehr, als es noch vor 10 Jahren waren.
Sie haben ja auch erzählt, als ich Sie besucht habe in der Rue Edel, dass es einige gibt, die auch zurückkommen.
Ja, das darüber stimmt, ja.
Wird da unter Juden drüber gesprochen oder ist das tabuisiert? Ich weiß das von deutschen Juden, die also auf deutscher Seite leben, vor ein paar Jahren. Wer aus Russland raus wollte und nicht nach Israel ging, sondern nach Deutschland, der war schief angesehen.
Schlecht angesehen, okay. Aber dafür sind ja dann doch ziemlich viele gekommen.
Genau, deswegen frage ich danach, was das unter Juden bedeutet, wenn einer sagt, ich verlasse Israel und gehe zurück nach Straßburg.
Es stimmt, es gibt, also das haben wir auch viele gesehen, gerade eben jüngere Familien mit Kindern, wenn die dann eingeschult werden und dann ist es, also so höre ich das, kann ich jetzt nur so nacherzählen, dass sie dort, sozusagen in Israel ist glaube ich das Problem, dass es schwierig ist, sich zu positionieren zwischen religiös und nicht religiös, weil die Religiösen oft sehr religiös sind und die nicht religiösen extrem nicht religiös sind. Und da gibt es, glaube ich, in Frankreich und in Amerika sowieso sozusagen weichere Übergänge. Und diese jungen Familien, von denen ich spreche, die dann Kinder haben im schulpflichtigen Alter, können sich dort, also so habe ich es jedenfalls gehört, können sich dort schwer entscheiden, die Schule zu finden, die da auch ein bisschen, sagen wir mal, ein Kompromiss ist. Ja, gab es einige, die zurückgekommen sind, die jetzt wieder in Straßburg leben.
Und bei Ihnen ist es Judentum leid, haben Sie mal geschrieben.
Naja, ja, für mich trifft es ganz sicher zu. Das ist dann, mein Mann ist ein bisschen seriöser, sagen wir mal. Naja, verstehen Sie, das ist irgendwie sehr schwer zu vermitteln, weil in der Tiefe liegt da, glaube ich, sogar eine Abwehr. Also sagen wir mal, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Also Leute, die völlig außerhalb jeder Religion leben und stolz darauf sind und auch gar keine Ahnung haben von Religion, welcher auch immer, nur eine Abwehr haben. Und wenn die hören, dass man irgendein Fest oder nach irgendeinem religiösen Kalender lebt oder irgendwie so, dann ist man ziemlich schnell eingestuft. Ach ja, die ist, also von mir wird das sehr oft gesagt, also das habe ich auch schwarz auf weiß oft bekommen, ja, die ist strenggläubig und die ist ultraorthodox und ich weiß nicht alles, was ich mir schon alles habe sagen lassen müssen, was alles wirklich total daneben ist und einfach nur sozusagen in der Faulheit und in der sozusagen Bequemlichkeit begründet ist, dass man, wenn man Religion hört, dann ist es sowieso irgendwie negativ und in Wirklichkeit gibt es da, glaube ich, verschiedene Stile. Das ist richtig, wir sind praktizierend, was man praktizierend nennt, dass man eben Schabbes macht und koscher isst und bestimmte Feiertage eben einhält und dann kann man sich da seinen Stil entwickeln und finden, der eben, also wie gesagt, ich habe den dann mal koscher Light genannt, weil es natürlich eben sehr viele Abstufungen gibt, das dann noch alles viel, viel strenger zu machen. Aber dafür finde ich selten Verständnis.
Machen alle Religionen, fast alle Religionen den Fehler, dass sie zwischen dem Brauchtum, wie eben zelebriert wird, Laubhüttenfest und so weiter, und dem Kern, dem Glutkern, da muss man jetzt nicht dogmatisch katholisch sein, katholisch ist es natürlich am einfachsten, weil man da so einen Dogmatismus dann hervorkehren kann. Beim Protestantismus wäre es, ich glaube und da ist ein Gott. Mhm. Das ist bei den Muslimen ja auch so. Da ist ein Gott und mehr muss ich nicht sagen und dann ist es so. Das Judentum hat ja diesen negativen Bild von Gott, also ich darf mir kein Bild machen, aber da ist ein Gott, den keiner gesehen hat. Mehr ableiten können wir doch nicht. Also wäre es wichtig, jetzt gerade wenn so viele neue Menschen kommen, die aus muslimischem Glauben zu uns kommen, dass da mehr Augenzwinkern wäre, dass da Religion Leid nach ihrem Vorbild, vielleicht Auerbachs Vorbild möglich wäre?
Leid würde ich nicht sagen. Das ist ja im Gegenteil, es muss einfach ein Denken. Es muss einfach intelligenter sein, glaube ich. Das stimmt auch nicht, weil das Brauchtum, was Sie jetzt Brauchtum nennen oder Tradition, das kann sehr schnell sehr hohl werden. Verstehen Sie? Einfach nur Tradition ist gar nichts. Es ist einfach eine hohle Hülle. Und wenn es nicht gedacht ist und wenn es nicht intelligent hinterfragt und besprochen und beschrieben und diskutiert wird, und das ist ja die Stärke des Judentums, würde ich sagen, dass alles immer dauernd diskutiert wird. Und das müsste wahrscheinlich für die anderen auch gelten, dass es mehr auch gedacht wird. Dass es nicht nur heißt, ich muss das und ich muss jenes und das darf ich nicht. Und das und wer das macht, der ist sowieso also irgendwie.
Also die Leichtigkeit, die ich gerade gesucht habe, finden Sie in dem intellektuellen Umgang
zum
mit
Beispiel?
Religion?
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sogar von Augustinus der Satz stammt, der Glaube, der nicht gedacht ist, ist gar nichts wert. Also das ist noch nicht mal ein jüdischer Autor.
Kann man nicht sagen,
ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, dass es eben nicht erstarrt in sowas, was man so traditionell und Brauchtum, ist ja ganz nett, Brauchtum, ja, aber Brauchtum ist was Spielerisches. Okay, das ist vielleicht auch so ein gewisses Ritualisieren. Ja, warum nicht? Ne? Hilft vielleicht zu strukturieren, ja. Auch das seelische Gleichgewicht oder die Person zu strukturieren. Aber wichtiger scheint mir sozusagen wirklich ein Durchdenken. Was ist das? Und eine Lesart. Es gibt so viele verschiedene Lesarten, was das bedeutet und wofür es steht. Und das ist sozusagen unendlich, naja, wie Gedanken eben unendlich sind. Nicht wahr? Und das ist, glaube ich, das Wichtigere.
Ich habe eingangs gesagt, dass ich neuestes Buch, Chronik meiner Straße, über die Rue Edel, dass ich es als Loblied eigentlich auf die Nachbarschaft empfinde. Aber eben, weil sie offene Ohren haben. Ich möchte auch nochmal drauf zurückkommen. Im alltäglichen Miteinander mit einer älteren Frau mussten Sie immer wieder anhören, die Geschichte Auschwitz, die Geschichte, wo sie herkam. Sie finden dann Wörter, die Sie als Jüdin so schreiben können. Ein, ich glaube, Nicht-Jude könnte das so in einem Text nicht unterbringen. Sie haben ihr zu einer Auschwitz-Pauschale verholfen. Was ist eine Auschwitz-Pauschale?
Aber, ja, das ist das ist aber genau das. Diese Frau war aus Ungarn, also wie so viele nach dem Ungarnaufstand, also Juden und Nichtjuden, wahrscheinlich eher mehr Nichtjuden, sind ja dann aus Ungarn geflohen und die eben auch. Und die war als ungarische Jüdin, war die in Auschwitz. Und die haben aber nach dem Krieg überhaupt nichts, keine Wiedergutmachung, nichts bekommen im Ungarn. Der ungarische Staat hat sich davon vollkommen so distanziert und da gab es gar nichts. Und dann kamen die sozusagen Anfang der 60er Jahre in den Westen, sind abgehauen, also nicht gleich 56, sondern irgendwie, weiß ich nicht, 61 oder was. Und da gab es aber für diese Wiedergutmachungsprozeduren gab es irgendwie eine Grenze, eine zeitliche Grenze. Und an irgendeinem Tag war das dann vorbei, dass man da Anträge stellen konnte. Und dieser Tag war inzwischen vergangen. Naja, und dann, die hat dann gearbeitet als Köchin und der Mann hat, also war Lagerarbeiter in irgendeinem Betrieb. Und nach dem Fall der Mauer hat dann die Claims Conference angeregt, dass eben Juden aus den ehemaligen Ostblockländern, die dann in Lagern waren und die nie irgendeine Entschädigung bekommen haben, nochmal vom deutschen Staat so eine Art Wiedergutmachung bekam und die wurde dann eben pauschal, muss man so sagen, ausgehandelt, eben für jeden irgendwie, ich habe es ja geschrieben, irgendwie 2250 Euro.
Und das haben Sie dann fertiggebracht, indem Sie eben transkribiert haben, dass ja, Sie Dokumente gelesen haben.
Ja, da gab es furchtbar viele Briefwechsel mit allen möglichen Stellen, aber wie gesagt, zum Schluss hat das geklappt. Und meine 2250 Euro waren wenigstens 2250 Euro. Ja, und dann nenne ich das Pauschale, weil es war auch eine Pauschale. Ja.
Wir haben Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Deutschland feiert sich. Deutschland denkt, so beobachte ich es jedenfalls, nicht mehr so gerne in Feiertagen zurück. Zum Beispiel Auschwitz-Befreiungstag am 27. Januar. Man weiß kaum noch, wie man den feiern soll. Auch hier in Freiburg wird nach neuen Möglichkeiten gesucht. Zeitzeugen kann man nicht mehr befragen. Wie sollen wir dieses Gedenken, diesen christlich-jüdischen Dialog, das war ja nach 1945 auch ein christlich-jüdischer Dialog, der begonnen wurde. Was glauben Sie, wie sollen wir damit weitermachen?
Das ist eine schwierige Frage.
Ich zitiere nochmal, darf ich noch ein Zitat?
Ja, klar.
Was ich ein sehr schönes Zitat, was man sich eigentlich merken muss und an dem man auch zu knabbern hat. In einem Ihrer Bücher schreiben Sie in dem Buch Damals, Dann und Danach, Deutsche und Juden sind in Auschwitz ein Paar geworden, das auch der Tod nicht mehr trennt. Da bleibt ja eine Aufgabe.
Ja, ja. Nee, und das Schwierige ist vor allem, glaube ich, dass es immer noch einfach sehr schwierig ist und das vielleicht nicht mehr und nicht weniger sein kann, als das zuzugeben und das auch zu spüren, wie schwierig das ist. Weil in diesem Gespräch ist oft, also bei dem besten Willen ist ja immer sehr viel guter Willen da. Und trotzdem, also wenn ich es mal so ganz ehrlich sagen darf, wenn denn Deutsche über diese Problematik sprechen, sagen wir mal so, ist dann oft, also entweder sie sprechen drüber und man hat das Gefühl, es ist eigentlich alles irgendwie, sind es nicht die richtigen Worte und es ist irgendwie alles so ein bisschen daneben. Aber wenn sie nicht darüber sprechen, ist es auch wieder daneben. Also ich glaube, man soll vielleicht die Sensibilität dafür einfach behalten, wie schwierig es immer noch ist, das überhaupt zu verbalisieren, überhaupt in Worte zu fassen, überhaupt darüber zu sprechen, auch miteinander zu sprechen. Ja, ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, jetzt gibt es ja nur schon eine vierte Generation praktisch und das ist immer noch nicht aus der Welt und ich habe den Eindruck, das wird auch noch eine Weile da bleiben. Ich will ja gar nicht sagen, zwischen uns bleiben, aber da bleiben. Ich meine, es gibt auch, in Deutschland gibt es ja deutsche Juden, gibt es nicht mehr. Die Juden, die jetzt in Deutschland sind, sind russische Juden. Die haben ja eine andere Geschichte. Da gibt es ja dieses Gespräch, also auf einer anderen Ebene. Das stellt sich irgendwie anders dar. Das ist vielleicht auch gut.
Sie hören in SWR 2 Zeitgenossen ein Gespräch mit der Malerin und Schriftstellerin Barbara Honigmann aus Straßburg. Eine Hoffnung war mit Sicherheit im 19. Jahrhundert, Sie haben die Geschichte Ihrer Großväter erzählt, das Bildungsbürgertum.
Ja.
Auerbach hat große Hoffnung reingesetzt, die Aufklärer haben große Hoffnung reingesetzt. Es gab viele auch in der christlichen Konfessionen, die das sehr aufgeklärt betrieben haben. Und dann schreiben Sie an einer Stelle in einem Buch, dieser bildungsbürgerliche Ansatz ist gescheitert. Sie nennen es auch gescheitert.
Ja.
Warum? In einem Bildungsprogramm wie SWR 2 ist das natürlich ein Wort, das Sie begründen müssten.
Das ist richtig. Naja, zumal ich mich noch zu den sozusagen Überlebenden des Bildungsbürgerherkommens und auch sozusagen dieses Erbes selber zähle. Also ich gehöre und einer meiner beiden Söhne gehört, glaube ich, auch noch dazu. Das ist ja auch oft gesagt, das sage ich ja jetzt wirklich nichts Originelles, dass einfach diese Leute, die dieses Bildungsbürgertum vertreten haben, haben auch wirklich ehrlich daran geglaubt, dass dadurch die Menschen besser werden. Und das hat sich ja nun irgendwie nicht erfüllt. Also das war dann irgendwie ein Trugschluss, weil man dann rausgefunden hat, dass eben die große Kultur mit dem ganz großen K neben ganz schrecklichen Verbrechen nebenher existieren kann. Das hat man vielleicht wirklich, ich weiß nicht, ob man sich darüber nicht im Klaren gewesen ist oder. Also das ist das, woraus wir dann schlussfolgern, das ist gescheitert. Also dass offensichtlich die Kultur die Menschen nicht verbessert. Also die ganzen schönen Werke der Literatur und der Musik und der Malerei haben uns, sage ich mal, denn wir wären vielleicht auch nicht zivilisierter, hätten uns vielleicht auch nicht zivilisierter benommen, verbessern können. Trotzdem finde ich jetzt, wo sozusagen nochmal so ein ganz neues Zeitalter angebrochen ist, tut es mir aufrichtig auch ein bisschen doch auch leid um sozusagen bestimmte Formen und Werte dieser Bildungsbürger-Ideen. Also dass man noch Romane von Anfang bis Ende liest, auch wenn es vielleicht 700 Seiten sind. Aber es ist ja nicht wirklich gescheitert. Ja? Es gibt noch Museen, es gibt noch Bildungseinrichtungen, es gibt Bildungsradios, die Leute gehen ins Theater.
Ihre Bücher, das hatten wir dargestellt, kreisen alle darum nach der Frage, welche Identität bauen Sie sich auf? Ganz früh in den 90er Jahren hatten Sie Erfolg mit einem Buch, wo Sie auch darauf eingehen, wie Sie Mutter werden, was die Schwangerschaft mit Ihnen macht. Das war damals ein Buch, was viel gelesen wurde. Alltagsleben spielt bei Ihnen immer eine sehr, sehr starke Rolle, denn Ihre Bücher sind keine, ich sag mal, dichterischen, romantischen Suche nach Wahrheiten, sondern Sie versuchen, sich im Alltag zurechtzufinden, auch in der Rue Edel, in der Nachbarschaft, und da Lösungen zu finden. Ganz häufig enden Ihre Bücher ja auch mit was ganz Lapidarem. Da hat einer ganz viel erlebt. Eine Frau hat 7 Kinder und die wurden vom Mann entführt und nachher kommen die Kinder mit Hilfe der weltweiten vernetzten Rabbis wieder zurück. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und was macht sie zum Schluss? Man denkt, das muss jetzt ein grandioser Schluss sein. Nein, sie sitzt da und trinkt für sich allein noch mal so einen Schluck Sekt. Also es geht ins Alltägliche über. Und das scheint mir auch Ihre große Frage zu sein in den Büchern. Welche Identität haben Sie? Und da gehen Sie auch mit der Zerrissenheit mit sich auch um. Ich zitiere mal eine Textstelle aus Barbara Honigmann, damals, dann und danach. Mein Feind ist nicht die Familie, es ist vielmehr diese Art Leben, die auf das eine und auf das andere nicht verzichten will. Eigentlich führe ich einen Feldzug, um die Territorien eines möglichen Lebens zu erobern, die Kunst zu erbeuten und das Leben auch. Das mag größenwahnsinnig sein. Es klingt so alltäglich. Ja, ist auch von Ihnen.
Ja.
Das klingt alles so alltäglich, was Sie schreiben, aber der Größenwahn ist doch tatsächlich, diesen Alltag zu meistern.
Ja, naja, ist ja eine schwierige Schlacht. Ich meine, jetzt hat sich das ja beruhigt, seitdem ich, ja, denn, also seitdem meine Kinder groß sind. Ja, ich denke mal, also das Leben und die Kunst, das sollte sich eigentlich nicht ausschließen. Also es gibt ja so ein bisschen so eine Idee, dass es zwei verschiedene Welten sind, ne? Und das Interessante wäre aber eben, wenn das irgendwie sich wenigstens, also nicht nur berührt, sondern eben irgendwie auch durchdringt. Und es ist dann im alltäglichen Leben schwer zu leben. Aber irgendwie gehört es doch zusammen, finde ich. Also das, wenn es so vollkommen außerhalb der, die eine Welt die andere sozusagen ausschließt, das ist nicht in Ordnung. Also das kann ich nicht, das interessiert mich auch nicht, finde ich nicht interessant. Also sagen wir mal, wenn ich so Werke lese oder, das ist eine große Herausforderung. Und seitdem eben Frauen auch irgendwie diese Ambitionen haben, Künstlerin zu sein, was sie ja schon eigentlich schon lange haben und schon immer hatten auch, ist es natürlich irgendwie noch stärker oder ein bisschen schwieriger geworden, weil man sich eben, wenn man eine Mutter von kleinen Kindern ist, immer das Gefühl hat, man muss sich irgendwie um irgendwas kümmern oder man muss sich Sorgen machen oder man muss auch dann dauernd irgendwo holen, bringen, Geburtstagsfeier vorbereiten oder was. Aber auch im Denken, also nicht nur sozusagen, man muss es im praktischen Leben irgendwie schaffen, sondern auch im Denken, finde ich, sollte die, also so wie eben das Heilige und das Profane nicht völlig getrennt sein sollte, sondern sich irgendwie an vielen Stellen, also das Judentum ist besonders, glaube ich, da, also auch ein Beispiel dafür, dass sich das ja oft so durchdringt, ne? Also wie eben mit unserer Laubhütte, das hat ja irgendwie einen sehr, sehr, auch so einen alltäglichen, so eine ganz alltägliche Seite, eine ganz praktische Seite, ja, auch wie diese ganzen, was wir essen und was wir nicht essen, also das ist sozusagen sowas, dass sich das eben durchdringt und das meine ich auch mit dem, dass die Sachen gedacht werden müssen, dass man eben nicht einfach dabei stehen bleibt, so, also das darf ich essen und das darf ich nicht essen und jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich jenes machen, weil Gott das befohlen hat oder so, sondern dass man irgendwie da auch eine Lesart dafür findet, was es bedeuten könnte oder was es bedeutet und wer meint, wie man das sehen kann und kann man verschiedene, also dass man einfach da einen Sinn herauslesen kann.
Wissen Sie denn schon, wo Sie beerdigt werden möchten?
Ja, ich habe ja schon meinen Platz gekauft mit meinem Mann zusammen in Straßburg. Wir sind ja dann Mitglied der Gemeinde und da kriegt man dann ab und zu so eine Werbung, wenn ich so sage, das Angebot, dass man da seinen Platz kaufen kann, weil ja die jüdischen Friedhöfe, die werden ja nicht nach 30 Jahren eingeebnet, sondern ist dann für immer und dadurch ist das auch ziemlich teuer. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, wir kaufen das jetzt. Und der ist eben da, der noch, also er ist nicht mitten in der Stadt, aber er ist im Stadtgebiet. Und man sieht schon, also da sind Grenzen. Und da haben wir uns da schon unsere Stelle gekauft. Also es ist nicht so, dass man sich die Stelle dann aussucht, aber das müssen unsere Söhne dann nicht mehr bezahlen einfach. Das ist doch schon mal eine Erleichterung.